Herbert Schneibel, Karl Wilhelms Zirkel. Nichts Übleres, als in einer versiegelten Metropole ohne ausreichende Grünflächen und Stadtteilparks während des Sommers leben und leiden zu müssen. In der Stadt kann man nicht einmal ordentlich durchatmen. Die ausgelaugte Luft steht auch im nahen Forst. Beim Wasserabschlagen kein Blättchen zu sehen, das sich im sanften Windhauch regt. In den Stadtteilen mit naturnaher Umgebung soll es erträglicher sein. Satte 3 Grad Minderung im Vergleich zum Zentrum durch die vom Albtal angewehte Abendkühle. An den großen Einfahrten tausende Stiefmütterchen vereint zum gelb-rotfarbigen Wappen der Stadt. Keine Nahrung für Honigsammlerinnen. Nur, was hat dies Gemeinwesen, dessen Grenzen sich seit der Gründung von den ersten zaghaften Ausläufern des nördlichen Schwarzwaldes bei Durlach bis hin zu dem unweit des Rhein gelegenen, stechmückenbewehrten Fischerdorf ausgeweitet haben, außer miserablen Luftmesswerten mit einer Metropole gemein? Sicher hat das Attribut Residenz des Rechts zu sein etwas für sich. Und wenn mit Karlsruhe gedroht wird, ist nicht immer eine Staumeldung auf der Autobahn damit gemeint. Doch macht dies die Stadt nicht zur Metropole? Bei einer solchen wird von einem vielschichtigen, sich ständig wandelnden Gebilde ausgegangen, das zu erforschen nahezu unmöglich scheint. Karlsruhe ist da übersichtlicher und der Gast glaubt, die Stadt mit Besuchen der auf Hochglanz polierten Subventionstempel und austauschbaren Events abgearbeitet zu haben. Jenes kreative Treiben, das sich dem Interessierten auf den zweiten Blick hin offenbart, verdiente mehr Beachtung, obgleich es in der Subkultur nicht anders zugeht als am Staatstheater, wo man die Konkurrenz genauso umarmt und ihr dabei die Krätze an den Hals wünscht. Albert Geigers 1924 posthum erschienener Karlsruhe-Roman »Die versunkene Stadt« erfuhr erst durch die Neuausgabe von 2006 eine späte Würdigung. Herausgeber sind der Haus- und Hofverleger Thomas Lindemann und Hans-Georg Schmidt-Bergmann von der Literarischen Gesellschaft, von dem der lesenswerte Aufsatz im Anhang stammt. Selbstverständlich hängt die Einrichtung am städtischen Kulturamtstropf, um dessen Wohlwollen gebuhlt werden muss. Da braucht es eine treffende Argumentation. Die heimische Literatenszene gezielt zu fördern, ist eines. Doch kommt dies eher den eingeschriebenen Mitgliedern der Einrichtung zugute. Mit Recht. Da kann doch nicht gerade mal so ein Autor daherkommen und aus seinen Texten vorlesen wollen. Wer aus dem Füllhorn abbekommen will, soll bitteschön auch etwas vorlegen können. Und verlegt soll es auch sein. Gut auch, wenn das Publikum den Vortragenden bereits kennt. Gerade Lesungen von Wandererlebnissen und die Schenkelklopfer der hochgelobten Frau Klingler sind gut besuchte Abende. Wie viel Bände von Geigers Karlsruhe-Roman in der Neuauflage bisher wohl verkauft worden sind, frage ich mich dabei. Auf der Rückseite des Einbands finden sich folgende Bemerkungen des Schriftstellers zu Karlsruhe. Nur die Residenz war und blieb eine Halbheit, schwankend zwischen Beamtenstadt und Gewerbestadt. Daran konnte auch der Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs nichts ändern. Er bemühte sich zwar in allerlei Broschüren und Farbentafeln für die Bahnhöfe, Hotels und Restaurants darzutun, dass Dingsdahausen, Karlsruhe, an der Spitze aller Schwesternstädte marschiere, Und dass es die vorzüglichsten Schulen, die glänzendsten Verkehrsmittel, das beste Theater, die komfortabelste Aufnahmeböte, kurzum, dass jeder Durchreisende die verdammte Pflicht und Schuldigkeit hätte, auszusteigen und zum Genusse dieser Stadt mindestens 8 Tage zu verweilen. Allein die Fremden bezeigten sehr wenig Lust, auszusteigen. Das gilt tatsächlich bis heute. Ach ja, die Drohung, Zitat, nötigenfalls sogar bis nach Karlsruhe gehen zu wollen, Zitat Ende, soll Unkundige fragen lassen, ob es denn in KA wirklich keinen ICE-Anschluss gäbe. Hamm kann einen vorweisen, Karlsruhe auch. Doch zeichnet die westfälische Stadt nicht nur für den Beginn des Ruhrgebiets, sondern auch für ein internationales Drehkreuz im Eisenbahnverkehr und gehört trotzdem nicht in das Ranking der Mittelstädte. Die selbsternannte Metropole am Oberrhein ist trotz allen Bemühens im Bekanntheitsgrad gleichauf mit ihren Schwestern Bielefeld oder Braunschweig geblieben. Die südlich gelegene Stadt Freiburg hingegen ist bekannter und beliebter, wird auch als das Herz von Baden bezeichnet. Geigers Aussage zur ehemaligen Residenzstadt trifft nicht nur, was die Übernachtungszahlen angeht, heute noch zu. Fußnote: Übernachtung in Karlsruhe 2015 621.100. Übernachtung in Freiburg 2015 725.200. Stadt Karlsruhe, Amt für Stadtentwicklung. Fremd bin ich eingezogen. Nein, das wird nie meine Stadt sein. Und eine gewisse Verbundenheit kommt höchstens dann auf, wenn mir irgendwo in Europa ein gewonnenes Spiel vom Karlsruher Sportclub im Netz vermeldet wird. Keinesfalls aber kann sich der Fußgänger unter den Hundertschaften von Radlern wohlfühlen, die jedwede verkehrsrechtliche Regulierung missachten. Dabei kommt mir eine junge Frau in den Sinn, die während der Rotphase mit ihrem Mountainbike am Mühlburger Tor eine Seniorin mit ihrem Rollatoren wie im Slalom umkreiste. Oder jenes wohl im Lauf der Jahre gemeinsam verfettete Paar mit Fahrradhelmen und übergezogenem Helmschutz und grün-gelben Signaljacken am Lenkgestänge, die sorgsam mit Folie umhüllte Touren karrte. Zur Mittagszeit bewegt es sich auf dem Bürgersteig. Vorneweg der Mann. Die Anstrengung ist ihm anzumerken, als sich das Paar, ohne abzusteigen, unter penetrantem Klingeln auf dem Bürgersteig um Tische und Fußgänger windet, um dann in der Menschenmasse des Europaplatzes zu verschwinden. Ob die Route so auf deren Karte verzeichnet ist? Auch die Herren Poser sind neuerdings vermehrt unterwegs. Junge Kerle mit Limousinen der Oberklasse. Zuhälter, Drogisten, Freaks und Kevin vom Dorf röhren mit ihren manipulierten Auspuffanlagen um die Wette. Und wenn es wärmer ist, wird freitagnachmittags auch wieder der rote Ritter auftauchen, um sich, verfolgt von den sachkundigen Blicken nuckelnder Shisha-Raucher, am westlichen Ende der Kaiserstraße unermüdlich im von 0 auf 100 auf seinem Stinkross zu üben. Nachdem die Seitenausgangstür mit lautem Schlag ins Schloss fällt, Schalen, Kerne, Essensreste sich in der Biotonne verlieren und das Haustor geschlossen hinter mir liegt, geht es mir einzig um Bewegung. Die seit Wochen vorherrschenden Minustemperaturen hemmen einen und ich möchte den örtlichen Leitspruch, heute nett, aber vielleicht morgen, beherzigend am liebsten ins wohlig warme Gefilde zurück. Angesichts eines karg gefüllten Staatssäckels gleicht des Landesherrn Gründung, auf dessen abgezirkeltem Terrain meine Exkursion auch wieder enden soll, eher dem Spiel eines alles auf die Karte Lebensglück setzenden Hasardeurs als dem Walten eines fürsorglichen, gerade einmal über 30.000 Untertanen herrschenden Fürsten. Fußnote: Karl der Dritte, Wilhelm von Baden-Durlach, 1679 bis 1739, absoluter Herrscher, Gründer der Stadt Karlsruhe. Die Stadt gedenkt dem Datum ihrer urkundlichen Gründung und vergisst dabei ihren Gründer nur allzu gern. Dabei war der seinerzeit voraus, ordnete die Beamtenschaft zu einer funktionierenden Verwaltung, bekämpfte die herrschende Korruption und betätigte sich sogar unternehmerisch. Im 18. Jahrhundert ein Unding für einen regierenden Fürsten. Dass souveräns wirtschaftliche Unternehmungen nicht eben erfolgreich waren, wen kümmert das heute noch, wo die Stadtväter und Mütter der selbstgefälligen Obermetropole bei den Haushaltsberatungen sich auf die Verringerung kostenloser Rollstuhltransporte einigen, gratis Straßenbahnfahrten für Grundschüler streichen und der Intendant des Staatstheaters mit tränenerstickter Stimme vor der gesamten Presse verkündet, dass der 125-Euro-Zuschuss für den Höhepunkt der Spielzeit am tragisch-badischen Staatstheater gestrichen werden muss und der Opernball somit nicht mehr stattfinden kann. Ach, herrje, da muss sich die Crème de la Crème eben auf der roten Laufunterlage eines anderen Events abfotografieren lassen und in Facebook oder sonst wo einstellen. Schimpfkanonier Thomas Bernhard kann diese Stadt jedenfalls nicht besucht haben. Dann würde auch Karlsruhe neben Augsburg, Wien oder Salzburg mit zumindest einer seiner legendären Tiraden bedacht worden sein. Und so hat man im Südstadtantiquariat bei der Lesung »Ich mag Karlsruhe nicht« auch ohne Bernhardschen Jauche erwus ein abendfüllendes Programm hinbekommen. Das ursprüngliche Jagd- und Lustschloss Karl Wilhelms war bereits vor der Stadtgründung errichtet worden. Des Sonnenkönigs Versailles war zu seiner Zeit Vorbild. Und der Onkel aus dem katholischen Zweig hat es in Rastatt vorgemacht. Wie hätte es da beim Baden-Durlacher anders sein können? Aber ein Verschwender ist der Bauherr nicht gewesen. Statt teurer Importware hat er einheimische Materialien verwenden lassen. Ließ im Schwarzwald Buntsandstein für die Fundamente brechen und nahm sogar nicht ausreichend getrocknete minderwertigere Hölzer aus den Rheinauen in Kauf, um den zweigeschossig geplanten Bau schnell zu vollenden. Abseits des Zentrums in der am Entstehen begriffenen Oststadt benannten die Stadtväter 1888, erst 150 Jahre nach des ungeliebten Abgangs, eine Straße nach ihm. Anstatt sein lebensbejahendes Verhalten als ein im 18. Jahrhundert zeitgemäßes anzuerkennen, über das selbst im innersten Zirkel des französischen Hofes gesprochen worden ist, wird Geschichtsglättung betrieben. So soll etwa sein langsames Sterben mit einem leichten Schlaganfall in seinen geliebten Tulpenbeeten begonnen haben. Wenn es so nicht wahr ist, so ist es dazu noch eine miserable Geschichtsklettung, wie der Traum des Markgrafen im Hartwald, welcher zur Stadtgründung geführt haben soll. Dabei war allgemein Markgrafens Abneigung gegenüber der aus dem benachbarten württembergischen Herrscherhaus stammenden Bigottengattin ebenso bekannt, wie sein Entflammen beim Anblick strotzender Weiblichkeit, die er als Sängerinnen und Tänzerinnen und Musikerinnen und hat ausbilden lassen, damit sie nicht nur seines, sondern auch das Leben am Hof bereicherten. Bei offiziellen Ausritten waren sie Serenissimus Leibwache zu Pferd und bereiteten ihm sonst auch allerlei Pläsier. Geschichten über seine Zerei kursierten zuhauf. Die Früchte seines Liebeslebens sollen Karl oder Caroline geheißen haben. Und da soll ausgerechnet am Tulpenbeet Gevatter Tod angetrottet kommen und nicht oben auf dem Schlossturm, wo einige seiner Favoritinnen untergebracht waren? Fußnote. Es gab zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung auf Übernahme einer Patenschaft eines Neugeborenen bei den Sängerinnen. Dem rotwangig glühenden Beischläfer wäre dies zu wünschen gewesen, doch seine Biografen hätte es in Erklärungsnot gebracht. Allerdings, so heißt es, soll sein Triebleben während der letzten Lebensjahre abgenommen oder völlig zum Erliegen gekommen sein, oder des Hofgeistlichen zunehmende Beeinflussung auf seinen Brotherrn hat es gerichtet. Von Geburten seiner Serai-Damen hat aus dem letzten Lebensjahrzehnt deswegen auch nichts vermerkt werden können. Ausstellung mit Fotomontagen des Künstlers Mika Mark, der im bürgerlichen Leben Hubertus Marek heißt. Gemeinsam mit Jan Knopf stehen wir vor seiner Arbeit, der Turm vom Karlsruher Schloss. Wie er das wohl hinbekommen hat, von oben aus zu fotografieren, fragt sich Jan. Und ich vermute, dass der Künstler, um diese Perspektive einzufangen, mit einem Sportflieger oder einem kleinen Hubschrauber über das Bauwerk geflogen sein wird, obwohl ein Überflugverbot in geringer Höhe besteht. Doch Mika schweigt sich darüber aus und lächelt süffisant. Der hat etwas Fallisches, der Turm, sage ich, und Jan verweist auf seinen Schattenwurf zum Schlosspark hin. Ein Fallisches mit einem gefüllten Präservativ. Zum Erkennen bedarf es nicht mal einer ausgeprägten Fantasie. Vor Jahren hat die Stadt die Bertolt-Brecht-Forschungsstelle einmal mit einem Sponsoring beglückt. Ein Plakat sollten wir gestalten, nur für welchen Anlass kann ich dir nicht sagen. Es gibt deren viele. Momentan erfreuen baden-württembergische Heimattage. Ein größeres Format also, das vor dem Schloss gleich zwei Riesenräder mit vielen Buden drumherum gebraucht hat. Ein Stadtfestplakat wird es wohl gewesen sein, und in der Forschungsstelle soll man schnell darüber einig geworden sein, den Schlossturm als Motiv für das Plakat zu verwenden und aus dessen Fenstern jeweils eine junge Frau, ausnahmslos Studentinnen, herausblicken zu lassen. Daran hat es dem Leiter der Forschungsstelle nie gemangelt. Tausendfach ist das gedruckt und geklebt worden, erzählt Jan weiter. Dann kam das aus. Ein Stadtrat fand die Montage unmoralisch und hat beim Oberbürgermeister interveniert. Den Turm und den Blick junger Damen aus den Fenstern hat der als eine Huldigung des von Wollust besessenen Stadtgründers interpretiert. Daraufhin sind die Plakate verschwunden. Würde ich gern mal sehen, was an dem unmoralisch sein soll. Das kannst du nicht, sagt Jan. Die sind alle eingestampft worden. Nicht einmal die Forschungsstelle hat mehr Eis. Wart ihr mal bei einem Stadtfest? frage ich beim Stammtisch für den Erhalt des nostalgischen Straßenbahnquietschens um den Kaiserplatz herum. Eine verbale Flut Erlebtes folgt und vor meinem inneren Auge läuft ein Sonntagnachmittag ab, an dem es mich zu einem Umzug mit Trachten und Bürgerwehren entlang der erhitzten Kaiserstraße getrieben hat. Ein Kraftakt muss das gewesen sein, mehr Akteure als Zuschauer aufbieten zu können. Woher kommt es, fragt sich's vor der Statue seines Enkels und Nachfolgers, die unübersehbar am Schlossplatz steht und auf deren bronzenem Haupt sich eben ein Taubenpaar vergnügt, dass dem Stadtgründer bis heute keine positive Würdigung zuteil wird. Und erkläre es mir damit, dass mit dem Beginn der Französischen Revolution die Lebenslust des Barock und Rokokos samt seines verzierten Gesangs kurzerhand weggewischt wurden. Letzteres hat man in Frankreich sowieso nie gemocht. Währenddessen entstand die bürgerliche Familie und wird bald auch beim Adel gepflegt, und kein Marxgrafenfaun stürmt mehr mit prallem Glied die Unterkünfte seiner Beischläferinnen. Das geschieht nun im Verborgenen, im warm schimmernden Ambiente verborgener Klausen und luxuriöser Freudenhäuser. Und Karl Friedrich von Baden mit seiner hochgebildeten ersten Gattin fügt sich in das familiäre Tableau hervorragend ein. Da passt es nicht mehr. Der Stadtgründer, der, wäre es nach ihm gegangen, seine Fächerstadt wohl Karlslust genannt hätte, dem Bürger aber bis heute ein Enfant terrible geblieben ist. Dann ereignet sich 1849. Als badische Revolution zunächst begrüßt, die den regierenden Großherzog aber in preußische Sicherheit fliehen lässt und dort, statt die zarte Blüte Demokratie als Chance zu betrachten, um Waffenhilfe gegen die eigene Bevölkerung bittet, worauf der spätere Kaiser Wilhelm I. mit der Übermacht seiner Truppen dem badischen Traum ein blutiges Ende bereitet. Nach dem Niedergang werden die preußischen Besatzer das Land auspressen, und dennoch wird der zurückgekehrte Großherzog, freilich nicht von den Bewohnern des Dörfle, den Kleingewerbetreibenden, Taglöhnern und Handwerkern, sondern von Bürgerwehren bei Fackelumzügen und unter Hurragebrüll der Bürgerschaft willkommen geheißen. Es ist nach Weihnachtszeit und mittlerweile liegen das Schloss und die davon in Form eines Fächers abgehenden Straßen hinter mir. Fußnote. Greift in die Kladde, zieht eilig ein Blatt heraus und reicht es, jetzt ganz untertan, dem Fürsten zur Begutachtung. Das ist doch ein Fächer. Gerade so, wie es die Damen zur Koketterie verwenden, stellt der verblüfft fest. Stadtgeburtstag, Utopien einer Fächerstadt, Roman, zweite überarbeitete Auflage 2006. Und mittlerweile liegen das Schloss und die davon in Form eines Fächers abgehenden Straßen hinter mir und ich, mein freundlicher Orthopäde hat mit seinen Ratschlägen wieder einmal recht behalten, ruhe mich trotz eisiger Kälte in der kleinen Grünanlage vor Generallandesarchiv und Verwaltungsgericht aus. Vor etwa 30 Jahren habe ich schon einmal hier gesessen. Damals war es nasskalt und so windig, dass es die Blüten von den Magnolienbäumen wehen ließ. Es war der Beginn des mobilen Plauderns und des gemächlichen Rückzugs der Festnetztelefonie. Die ersten Geräte wurden Handy genannt und in sorgsamer kunstlederner Umhüllung von den Herren am Gürtel getragen, wenn sie nicht neben der Rauchware auf dem Kneipentisch lagen. Die Damenwelt war dezenter im Umgang mit der neuen Telefonie. Anfänglich mangelte es sowieso an Anrufen, die Dinger klingelten einfach nicht. und ihre Eigentümer versicherten sich von Zeit zu Zeit der Funktionsfähigkeit ihres Gerätes, und wenn es sich doch einmal meldete, wurde hemmungslos lauthals drauf lostelefoniert. Ein im Nachhinein betrachtet rührseliges Verhalten. Heutzutage ist das Handy zum Smartphone, einem mobilen Computer und Kommunikationsgerät mutiert. Die beiden Mädchen auf der Sitzbank gegenüber kichern, wenn sie gegenseitig in ihre Displays sehen, und die im schicken Stadtflitzer auf das Ende der Rotphase wartende Dame kann trotz des Verbots genauso wenig aufs Drauftippen verzichten wie der Führer einer ratternden Straßenbahn. Bald soll es für den Nutzer mittels implantierter Mikrochips möglich sein zu kommunizieren. Ob dann die Verkaufszahlen von Fahrzeugen mit Automatikgetriebe wieder sinken? Doch noch hat manch modische Dame ihr Smartphone am Kopf und das Hörorgan mit seidigem Tuch umwunden, sodass nur die Sprechmuschel, die Sprachmuschel an der Backe herausragt. Es gibt sie also wieder, die Mode à la Turca. Nur nicht so kokett wie zu Zeiten vom Wolferl. Für den Termin war es damals noch etwas zu früh gewesen und ich hatte nervös an einer Zigarette gezogen, um die Zeit zu überbrücken. Hätte ich nur jetzt auch etwas zum Rauchen dabei. Aber du wirst nicht wieder anfangen wollen, mahnt es beim Betrachten der Jugendstil anklingenden Fassaden. Und mir kommt nach all den Jahren Johann Hinrich von der Schmachten und sein Brief in den Sinn. Die Adressatin war wegen der damaligen Faltung auf die Schnelle nicht entzifferbar gewesen. Jedenfalls schrieb er wenige Jahre nach Karl Wilhelm von Baden-Durlachs Ableben, dass, Zitat, der Souverän, in welchem ich eine gewisse Zeit einen großzügigen Wohltäter habe finden können, der neben einer großen Horloge mit einer von mir verbesserten Hemmung, den Mondphasen und der Planetenkonstellation und Sternenbildern und vielem anderen auch die delikate Arbeit zweier Taschenuhren und anderer kleinerer Spielereien großzügig zu gutieren gewusst hat. Zitat Ende. Und, wie man hinter vorgehaltener Hand zu hören bekomme, der Schlagfluss den Fürsten während eines lüsternen Spielchens ereilt hätte. Auch diese Version über Karl Wilhelms Ableben kommt dem wahren Geschehen von damals nicht unbedingt näher, doch scheint sie lebensechter als die offiziellen Verlautbarungen zu seinem Abgang. Jener Brief hatte im Gebäude auf der anderen Straßenseite auf dem pompösen Schreibtisch des Leiters des Generallandesarchives gelegen. Der und die restliche Möblierung samt Regaleinbauten waren aus der Regierungszeit des letzten Großherzoges herübergerettet worden. Kein Wunder bei einer solchen Einrichtung. Auch im Büro des Amtsgerichtsdirektors im badischen Gernsbach im Murgtal steht seit über 100 Jahren ein fulminanter Schrank, auf dessen Rückseite als Eigentümer das Großherzogtum Baden eingebrannt ist, wo später auch das Siegel des Landes Baden-Württemberg angebracht wurde. Auch wenn zu der Zeit noch eine Reihe von Zettelkästen als archivarischer Bestandsnachweis dienten, waren im Badischen Generallandesarchiv auch Fotokopierer in Gebrauch, wie ich auf dem Schreibtisch des Archivdirektors erkennen konnte. Er war ein netter älterer Herr gewesen, der mich empfangen hatte und vom Verhalten her den Eindruck erweckte, das Direktionszimmer als seinen eigentlichen Wohnraum zu betrachten. Die beiden Tiere, die nur kurz aufgemerkt hatten, waren an der Erkerwand liegen geblieben, an deren rechter Seite zwei große Gläser mit einem weißlichen Inhalt gestanden hatten, der sich im Verlauf unseres Gesprächs als Kefir herausstellte. Wahrscheinlich mochte die Gattin zu Hause keine Gläser mit gärendem und möglichst wenig Hundehaar auf dem Teppichboden dulden. Einer dringlichen Angelegenheit wegen hatte er sich nach einem kurzen Telefonat für einige Minuten entschuldigt gehabt und mich mit seinen Tieren alleine gelassen. Als Katzenmensch kann einem in solcher Situation mulmig werden, denn die beiden Hunde waren tatsächlich der Größe des Direktionszimmers angepasst, und so hatte ich eine Zeit lang unbeweglich auf dem Besuchersessel gesessen, Angstschweiß absondernd, etwas, das trotz Achseldeodorant und herbem Herrenduft auf den Wangen bei den mit dem Jakobsonschen Organ ausgestatteten Tieren eine erhöhte Aufmerksamkeit hervorgerufen hatte. So schüttelten und erhoben sich die beiden haarigen Ungetüme, um sich um den Schreibtischsessel ihres Herrn zu positionieren und mich zu beobachten. Mein Kontostand und der bedenkliche Blick der Bankangestellten hatten mir damals keine Wahl gelassen, und so war mein Dortsein einer erhofften, zeitlich begrenzten Beschäftigung geschuldet. Allein der Duft frisch gebrühten Kaffees und die Inseln mit Pfeifenraucharomen auf den Fluren deuteten auf eine gemächliche Gangart bei der Erledigung dienstlicher Obliegenheiten hin. Nun hatte auf dem Schreibtisch, neben den üblichen Utensilien, ein mit Schreibmaschine abgetipptes Blatt und ein kleiner Stapel an Kopien davon und, wie ich zu Recht angenommen hatte, das Original, der mit schwungvoller Feder verfasste, bereits erwähnte Brief gelegen, dessen Inhalt ich alleine wegen der achtsamen Anwesenheit des Hundegetiers vor Aufregung nicht hatte lesen können, obwohl er direkt vor meiner Nase gelegen hatte. Bis heute weiß ich nicht, woher ich den Mut genommen habe. Ich griff vorsichtig nach der oben aufgelegenen Kopie des Schreibens, faltete sie, ohne den Argwohn der Tiere zu steigern, vorsichtig zusammen und steckte sie, was man damals so getragen hat, in die rechte Innentasche meines grün-gelb karierten Sakkos, kurz bevor der Archivdirektor zurückkam. Johann Hinrich von der Schmachten hatte sein Schreiben an eine Dame gerichtet, die darin allerdings nur mit »Chère Madame« tituliert worden war. Und so ist mir der Adressatin bis heute unbekannt geblieben. Doch lässt sich vermuten, dass von der Schachten die Empfängerin vom markgräflichen Hof Karl Wilhelms her gekannt haben muss. Sonst wäre dieses Schreiben nicht beim Badischen Generallandesarchiv, sondern anderswo archiviert worden. Jedenfalls hatte mir der Archivdirektor erzählt, dass ein Teil des markgräflichen Familienarchivs in seinem Hause verwahrt würde. Ob der Brief daher stammte? Auch die Akten über Kaspar Hauser? Hatte ich gefragt.
Selbstverständlich. Aber um den Safe mit diesen Akten zu öffnen, braucht es 3 Schlüssel. Einen besitzt das Oberhaupt des Hauses Baden, ein anderer befindet sich in Stuttgart im Ministerium und den 3. habe ich, hatte er mir mit ein wenig Stolz in der Stimme erklärt, während das Restliche sich in Schloss Salem am Bodensee, dem Familiensitz der badischen Drohnen, befände, von deren einstigem Besitz kaum etwas übrig geblieben ist. Und die gehüteten Kaspar Hauser Akten dürften für die Forschung auch weniger interessant sein, seit die Genanalyse manches an den Tag bringt. Aber was in den Akten stammt, das hat mir der nette Herr Archivdirektor nicht verraten. Thank you.